In aller Frühe besetzen 20 bis 25 junge Leute, zum Teil mit Kleinkindern, illegal das ehemalige Kinderheim Hohe Warte 3. Die zahlreich mitgebrachten Hausratsgegenstände ließen den Schluss zu, dass die Besetzung für längere Zeit vorgesehen war. Aus den Texten der Transparente war klar abzulesen, dass es sich bei dieser sehr gut organisierten Gruppe um linke Chaoten handelt. Bezirksvorsteher, Stellvertreter, Ingenieur Hannes Trinkel konnte sich von den hervorragenden Bemühungen der Beamten des Staatssicherheitsdienstes, der Wega und der Döblinger Polizei überzeugen, die schließlich um ca. 15 Uhr zu einem friedlichen Ende der Hausbesetzung geführt hat. Trinkel hofft, dass das Gebäude baldigst einer neuen Nutzung durch den privaten Besitzer zugeführt wird und dadurch für eine ähnliche Aktion nicht mehr geeignet ist.
Die Kronenzeitung vom Sonntag, 13. Juli, schreibt: Hausbesetzung in Döbling. Eine Gruppe Jugendlicher drang am Samstag in das ehemalige Kinderheim auf der Hohen Warte ein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, es kam zu keinen groben Zwischenfällen. Die Besetzer, die immer wieder "Henna ist nicht gesund" riefen, verließen widerstandslos das Haus. Es gab Verkehrsprobleme.
Große Aufregung hat am Samstag auf dem Gelände dieses Kinderheimes auf der Hohen Warte in Wien-Döbling geherrscht. Rund 20 Demonstranten hatten das ehemalige Waisenhaus kurzerhand besetzt. Doch die Chaoten hatten die Rechnung ohne den Wirten gemacht.
Nachdem das Amt für Verfassungsschutz erklären konnte, dass das Gebäude nicht mehr der Gemeinde Wien gehört, sondern ein Privatbesitz ist, wurde von der privaten Person Räumung eingeklagt und die Wega hat dann diesen Beschluss durchgeführt und das Unternehmen friedlich beendet.
Die vor allem jungen Menschen waren in der Früh illegal in das Haus eingezogen. Offenbar wollten sie sich dauerhaft in dem Gebäude niederlassen. Nach stundenlangen Gesprächen mit den Besetzern der unter Denkmalschutz stehenden Liegenschaft konnte die Aktion friedlich und ohne jegliche Zwischenfälle beendet werden.
Hallo und willkommen beim anarchistischen Radio. Wie ihr schon gemerkt habt, geht es heute um Besetzungen. Eigentlich sollte es gehen um die Geschichte von Siedlungen, von kollektiven Wohnformen, kollektiven Arbeiten. Doch dank der Gegenwart, der Ereignisse des Wochenendes, sprechen wir lieber darüber und verschieben das andere Thema wieder ein bisschen nach hinten. Wir werden es nur kurz mit Musik thematisieren. Also wir reden jetzt über die Besetzung der Hohen Warte, die letzten Freitag war und am Samstag dann aufgelöst worden ist oder aufgelöst wurde.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen: Sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer. Das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gäb es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte: Räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen: Ihr kriegt uns hier nicht raus.
Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Fest und Busch aus Kreuzberg raus.
Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie: Wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen: Ihr kriegt uns hier nicht raus.
Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Rest und Busch aus Kreuzberg raus.
Musik.
letzten Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Bethanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Beginnen wollen wir mit dem Pressespiegel. Die ersten Zitate, die wir vorher vorgelesen haben, das erste war von der ÖVP Döbling verfasste Text mit den Chaoten. Der Hannes Trenkel, der da auch zum dritten Beitrag zu hören war, war immer da und war eigentlich sehr umgänglich, hat mit uns über Baumbeschneidungen, Baumpflanzungen und so geredet, hat gemeint, er wollte ja eh aus dem Kinderheim auch ein Kulturzentrum machen und so. Und ja, dann bringen sie so nette Diffamierungen heraus, wo von Chaoten geredet wird und illegale Eintritte und so. Der zweite Text kommt von der Krone. Wäre ja wirklich lustig gewesen, wenn es so gewesen wäre. Hennes ist nicht gesund, so ein bisschen situationistisch, aber war absolut nicht der Fall. Ja, Großaufgebot gab es auch nicht. Und überhaupt, also, ja, und der dritte Text ist von der eingespielte ist von der Vienna AT, von Video, das ist einfach jetzt mal runter, also ja, vertont jetzt, haben wir jetzt das hier geschickt. Ja, es gibt mehr Texte, also ist jetzt ja das so, dass im Standard ist was zu finden, in der Presse gibt es immer so in etwa ziemlich gleichlautende Erklärungen. Relativ wenig noch auf den linken Seiten, wie Austria in den Medien, aber auch ein bisschen was. Die Besetzung hat eigentlich begonnen am Freitag, nicht am Samstag, wie gesagt worden ist. Und ja, lassen wir einfach mal also eine andere Sicht zu, wie es ein Mensch, der irgendwie da von Anfang an dabei war, erlebt hat. Machen wir uns einfach das mal an, so als Gegendarstellung.
Dann vor Ort, gleich mit Plenum begonnen, Wasser checken, kochen, dann habe ich mal gekocht, den Rest habe ich nicht mitbekommen. Dann hat es, finde ich, ein bisschen vielleicht an Lebendigkeit verloren, also an Lebendigkeit insofern, dass halt einfach meiner Meinung nach nicht viel gemacht wurde, als rumzusitzen und sich zu unterhalten, was natürlich auch nett ist, aber ich glaube, manche hätten sich halt noch was anderes erwartet. Ja, und so ist dann, glaube ich, der erste Abend, bis dann um 3 Uhr Essen war und um 4 Uhr, glaube ich, sind dann die meisten Leute schlafen gegangen. Ja, dann bin ich irgendwann mal das erste Mal um 6 aufgewacht, das zweite Mal um 10 und mit dem Ruf, dass ein Plenum ist. Dann bin ich dem Ruf gefolgt und ja, dann waren eben schon die ersten Infos, dass die Polizei schon vor der Tür steht, zwar noch wenige. Ja, und ab dann ging es in erster Linie darum, was sagen wir zur Polizei, und da ging es in die Verhandlungen über. Und nach den ersten Versprechungen, dass die Besitzerin kommt, vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Enthusiasmus, und dann ist der vielleicht wieder gesunken, nachdem die Besitzerin nicht kommt und gemeint hat, es soll geräumt werden, und die Polizei hat zwar keinen Räumungsbescheid und auch keine wirklich vielen Polizisten, bis kurz vor Schluss, also waren ein paar mehr da, wo wir uns dann entschieden haben, geschlossen zusammen rauszugehen, um nicht prostriert zu werden. Aber was dann nicht geklappt hat, weil sie das unter allen Umständen wollten.
Ja, ich habe es auch ein bisschen anders erlebt. Also ich habe es sehr wohl als ich war lebendig erlebt. Es waren auch meiner Meinung nach sehr viele Leute da in der Nacht. Die Nacht, also der erste Tag, war eigentlich sehr positiv in Erinnerung bei mir. Es hat trotz der Probleme, die es gegeben hat, wie schon gesagt, also der Treffpunkt eigentlich gewesen wäre am Unicampus, da war eben das 10-Jahres-Fest und da war dann vollkommen abgeriegelt, die GEWI und die ÖH durfte nicht mehr betreten werden, weil Angst, die Polizei und die Universitätsleitung anscheinend Angst hatten, dass dieses Fest gestört würde. Und ja, die Besetzung selbst war dann irgendwie, also es war ist ein Riesenhaus, die Hohe Warte. Und die erste Nacht war also sehr, ich würde sagen, dass in etwa 100 Leute vor Ort waren. Es war sehr kommunikativ irgendwie, es war sehr viel auf Interaktion, es war ziemlich diszipliniert auch bei dem Plenum und auch so. Es ist eigentlich mit dem Haus sehr respektvoll und untereinander auch, eben weil über die weitesten Strecken sehr respektvoll miteinander umgegangen worden. Es war eine sehr positive Stimmung, es ist sehr gut ausgetauscht worden. Ja, der zweite Tag war dann etwas blöder, doch dazu später vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht ist es jetzt Zeit, überhaupt das Haus ein bisschen vorzustellen. Es ist ein Kinderheim gewesen. Es ist erbaut worden 1908, also ist jetzt die 100-Jahres-Feier, die wir gefeiert haben sozusagen. Steht seit 8 Jahren leer, ist im Besitz der Stadt Wien, zumindest steht das im Grundbuch. Ist ein dreiflügiges, dreigeschossiges, also mit 3 Flügeln auf 3 Geschossen Haus mit ziemlich viel Garten dabei, mit Fußballfeld, mit Pool im Keller, ein bisschen Atmosphäre mit Gruseleffekt, wo auch irgendwelche komischen, zellenartigen Räume im Keller auch sind und so. Wie während der Besetzung hat irgendwie im Network Community herausgefunden, dass dieses Haus während der Nazi-Zeit war es ein Schulungslager für die HJ, was vorher eigentlich so auch nicht bekannt war. Später war da irgendwie das Wahllokal vom Bundespräsidenten, steht in irgendwelchen Pressetexten noch drinnen. Interessiert wahrscheinlich eh niemanden. Ja, das Haus ist riesengroß, wie gesagt, es hat einiges an Potenzial, steht seit 8 Jahren leer, seit der Heimreform. Es gab immer wieder irgendwelche Gerüchte, die sich aber nicht verifizieren lassen über Kindesmissbrauch. Die gibt es seit mindestens 20 Jahren. Es soll zumindest ein sehr strenges Heim gewesen sein. Wie schon gesagt, aber das sind Gerüchte und das lässt sich nicht verifizieren. Es ist auch, die Gegend dort ist der totale Villengegend. Die Bundespräsidentenvilla, die alte, also der Fischer hat ja jetzt keine Villa mehr, ist auch so gleich ums Eck sozusagen, ist wahrscheinlich die reichste Gegend der Stadt. Und selbst in dieser Gegend stehen Häuser leer. Und selbst in dieser Gegend kommen Besetzer und Besetzerinnen hin. Insofern war es die Aktion einfach auch ein nettes Statement, auch in diese Richtung, natürlich auch als Richtung überhaupt wieder zu sagen, also wir sind da, wir sind immer noch da, wir wollen ein autonomes Zentrum. Wir wollen gemeinsam leben. Wir wollen, ja, also ich mag jetzt einfach mal so kurz übergehen. Und diesmal gab es kein Manifest. Deswegen lese ich jetzt einfach so das Manifest von der Spitalgasse, von der Besetzung im April vor, bei den internationalen Squatting Days. Moment. Da heißt es halt vom 13.04.2008, wir haben heute Nacht das Haus in der Spitalgasse in Wien besetzt. Die weltweiten Aktionstage für Besetzungen und autonomen Räume haben uns dazu motiviert. Aber nicht nur. Die Raumsituation in Wien spricht unerträgliche Bände. Überteuerte Mieten machen das Leben für die meisten Menschen zu einem täglichen Kampf. Gleichzeitig stehen unzählige Häuser in Wien leer. Es ist das bekannte Spiel im Kapitalismus um die Steigerung des Marktwertes. Nicht nur, dass der Raum zur Ware wird, sondern dieselben Maßstäbe der Verwertung gelten für den Menschen als solches. Wenn man dabei nicht mitspielen will, steht Mensch als Unangepasste am Rande des öffentlichen Lebens. Viele, die nicht als zugehörig zum nationalen Wir betrachtet werden, werden von vornherein von der Raumnahme ausgeschlossen oder gar abgeschoben. Die Frage ist, wie leben? Wofür leben? Der alltägliche Raum beherrscht von Heterosexismus, Rassismus, Kapitalismus und anderen Formen der Unterdrückung, die ständige Flucht, auch Kultur genannt, um sich nicht mit der eigenen Situation konfrontieren zu müssen, diese Realität engt uns ein. Das kann es nicht gewesen sein. Was in diesen ersten Stunden in der Spitalgasse 11 passiert, zeigt einen lebendigen Anfang. Im Vorfeld der Besetzung wurde in einem Workshop zur queerfeministischen Raumnahme diskutiert, wie die praktische Arbeits- und Problembereiche einer Besetzung so gestaltet und organisiert werden können, dass die gängigen Verhaltensmuster wie Paternalismus, Mackerverhalten, Konkurrenz oder gegenseitige Abwertung vermieden werden können, beziehungsweise zum Gegenstand zur Reflexion werden. Wie der Raum zu einem werden kann, der Spielräume abseits von Normierung ermöglicht. Das mehrstöckige Haus füllt sich schnell bis zu seinem Dachterrasse, was das Bedürfnis nach solch einem Raum nochmals mehr bestätigt. Während die Clowns vor der Tür für ihre Art von Ordnung sorgen, ist in andere Transparente, wird in der provisorischen Küche bereits gekocht und in einem Workshop Verteidigungsmöglichkeiten diskutiert und erprobt. Party- und Kinoraum sowie ein Kinderzimmer sind bereits eingerichtet. Matten werden ausgerollt, die Schlafsäcke hergerichtet. Ein kollektives Probenprojekt entsteht. Auch wenn das Planieren in der großen Gruppe vorerst noch recht mühsam ist, funktioniert die Selbstorganisation längst gut. Hiermit ist der Versuch gestartet, das Neue im Jetzt und Hier zu verwirklichen, welches wir betiteln haben mit Autonomie, Solidarität, Freiheit, Anarchie und anderen schönen Begriffen. Dies sind jedoch nichts als Wörter, wir wollen das neue Erleben erfahren, zeigen, dass es noch ein anderes Dasein geben kann. Diese Bewegung hat zur Besetzung geführt und fordert nicht nur alle dazu auf, den utopischen Raum zu verteidigen, sondern gemeinsam diesen neuen Raum zu gestalten und zu erweitern. Es ist an der Zeit. Aus dem Besetzerinnenplenum Wien am 13.04.2008. Unter anderem nachzulesen auf Austria in die Media unter Note 9961. Ähnlich ist die Situation gewesen, wie gesagt, im Haus auf der Hohen Warte. Es waren wieder viele Leute da, leider nicht so viele über Nacht, leider nicht so viele in der Früh, aber es wurden Workshops geplant. Es hat viel besser diesmal funktioniert mit wie schon gesagt vorher, mit der Achtung voreinander, mit der Plenumskultur auch. Es waren Workshops geplant, die aber jetzt nicht stattfinden konnten. Einerseits, weil die Räumung unter Anführungszeichen schon vorher war. Andererseits sollten es auch im Vorfeld wieder Workshops geben, die aber aufgrund des 10-Jahres-Fests des Campus auch nicht durchgeführt werden haben können. Sonst ist eigentlich das, was im Manifest von der Spitalgasse steht, vieles ist übertragbar. Was vielleicht noch ein bisschen dazugekommen ist, ist die Situation mit Kindern. Auch die wurde ja vorher schon in den Pressetexten erwähnt. Moment. Und da findet sich auf der Freiraum-Homepage, freiraum.att, auch ein Konzept von einer namenlosen Gruppe, wo halt auch vieles wieder ähnlich ist wie ein Manifest oder manches, wo aber zum Beispiel da steht, ebenso gibt es tausende Arten der Kindererziehung. Alleinerziehen, Großfamilie, Kleinfamilie, Kollektiverziehung in Kibbutz oder in der Dorfgemeinschaft, Pflegeeltern, Regenbogenfamilie, kernfamilienlose Gemeinschaft mit Kindern, Sippen, Clans. Die Stadt, der Staat und die Gesellschaft nehmen durch Raumangebot, durch Förderung, durch gesetzliche Rahmenbedienung, durch soziale An- und Aberkennung, durch Repression bestimmen, welche Arten erwünscht, welche gefördert, welche toleriert und welche verboten werden. Wir, eine Gruppe von für Kinder verantwortlichen Kindern und deren Freundinnen, haben uns entschlossen, neue bzw. unbekannte Wege des Zusammenlebens und der Kindererziehung auszuprobieren. Dies ist in Wien weder leistbar, noch gibt es dafür geeignete Räume auf dem Wohnungsmarkt. Noch gibt es dafür Akzeptanz. Deswegen müssen wir dafür kämpfen. Und dann heißt es hier später noch, für unser Projekt kommt ein weiteres Hindernis dazu. Wohnungen werden in Klein- und Kleinstform angeboten. Wohnungen, die größer als 150 Quadratmeter sind, gibt es de facto nicht. Objekte, die größer sind, sind entweder repräsentativ und somit nicht leistbar oder ehemalige Geschäfte, Gasthäuser, Lagerhallen, Firmen und dürfen baupolizeilich nicht bewohnt werden. Wer es dennoch macht, muss sich verstecken, braucht eine andere Postadresse und kann jederzeit zwangsgeräumt werden. Siehe Wagenplatz. Denn es ist so generell weiter, Freiraum gibt es nicht. Jeder noch so kleine Millimeter Raum gehört jemandem. Jeder noch so kleine Millimeter hat eine Bestimmung. Das Hochhaus zum Schlafen, die Firma zum Arbeiten, der Spielplatz zum Spielen, eingezäunt, der Supermarkt zum Einkaufen, die Straße zur Fortbewegung. Andererseits, Freiraum ist überall, der Raum immer umgedeutet werden kann, der Freiraum die Möglichkeit zur freien Selbstentfaltung, zu einem neuen Miteinander, zur unkommerziellen Kunst, zur lustvollen Politik, zur gleichberechtigten Teilnahme und Teilhabe. Für verschiedene Menschen kann dieser Freiraum verschieden aussehen. Für Musikerinnen ist es ein Proberaum, für Malerinnen ein Atelier, für Sammlerinnen Tauschplätze, für Schachspielerinnen ein Schachbrett, für Kinder ein Platz zum Spielen und Austoben. Für uns als Menschen, die die Hauptverantwortung für Kinder tragen, die 24 Stunden lang in Alarmbereitschaft für unsere Kinder stehen, ist Freiraum auch, diese Verantwortung zu teilen und teilweise abzugeben und alte Rollenmuster der patriarchalen Kleinstfamilie aufzubrechen. Ja. Dann würden wir einfach jetzt mal mit Musik weitermachen. Aufbruch mit Abend in der Stadt, wahrscheinlich eh auch bekannt. Dann können die noch so kurz geschichtlich Ausflug machen.
Also stehen wir hier alleine nach der verlorenen Schlacht. Wir waren 100 Freunde, 800 Bullen wurden rangebracht. Das Haus sieht aus wie ein Trümmerhaufen, das Spielzeug der Kinder im Dreck. Die Bullen haben ganze Arbeit gemacht, unser Trepp ist wieder das feuchte Eck. Das Haus verrammelt und verriegelt, davor eine Mauer und Stacheldraht. Eine Grenze mitten in der Stadt, der Prophet regiert hier im Staat. Doch resignieren ist nicht angesagt, eure Macht zu akzeptieren haben wir satt. Unsere Träume sind stärker als eure Gewalt, es ist Abend in der Stadt. 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 Es ist Abend in der Stadt, ja! Sind wir zum Rathaus, der Bürgermeister ist nicht dort. Wir feiern mit der Stadtprominenz in hausbesetzerfreien Ort. Doch die Hausbesetzer leben, die Bonzen freuen sich zu früh. Jetzt besetzen wir das Rathaus, wir ergeben uns nie. Die Träume, die ihr uns nicht nehmen könnt, schreien wir ins Land. Unser Haus habt ihr uns genommen, jetzt ist das Rathaus in unserer Hand, ja, ja. Schafft es nicht, dass wir kuschen vor eurem Geld und eurer Macht. Die einzige Sprache, die ihr versteht, wir gewinnen die letzte Schlacht.
So, wie ihr hören könnt, spielen wir heute ausschließlich Lieder von Besetzerinnen, also die was mit Besetzungen irgendwas zu tun haben. Und zwar, ja, mit einer Ausnahme, an Anfang Tonsteine Scherben, die lange Zeit sowas ähnliches wie die Hymne oder das, weiß nicht, wie man sagen soll, das Aushängelied, die Tonsteine Scherben als Aushängeprojekt für Besetzungen, waren geschrieben worden 1970 oder 71, jetzt sozusagen von der Phase der Autonomen, wo es ja auch sehr viele Kämpfe um Freiräume gab, sehr viele Kämpfe um besetzte Häuser, Aufbruch mit Abend in der Stadt, wie gesagt, wahrscheinlich ziemlich bekannt. In den späten 60ern hat es halt angefangen, in Deutschland zumindest wieder, in Westeuropa, dass es halt das erste Mal nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Versuche gab von gemeinsamen Leben. Vorher war ja dieses Ideal der Kleinfamilie total, also das, was ja eh noch immer ist, aber damals noch viel stärker in den 50er Jahren, mit Arbeit, mit Wirtschaftswunder, mit allem, was dazugehört, mit kulturellen, politischen totalen Mief und Stillstand. Das ist erst in den 60er Jahren aufgebrochen worden durch die Hippiezeit. Da gab es dann die ersten Kommunen wieder, Kommune 1 in Berlin und 2. In Österreich war es die Kommune von Otto Mühl. Das, wie haben sie sich genannt? Naja, egal. Später kamen halt auch die Besetzungen dazu, also es kam vom Freiraum, das war in Berlin, hat es angefangen so mit Tommy Weisbecker Haus, ein bisschen weniger bekannt, wirklich bekannt ist immer geworden das Betanien, das hier jetzt vor kurzem, vor ein paar Jahren wieder besetzt worden ist, von Ex-York, das geräumt worden ist und die dann dorthin ausgewichen sind. In Österreich wieder mit einigen Jahren Verspätungen wurde dann das Ammerlinghaus erkämpft durch Besetzung und die Arena-Besetzung ist eh bekannt. Ja, und eh später gab es halt in den 80er Jahren vor allem wirklich viele Kämpfe um besetzte Häuser, wirklich viele besetzte Häuser auch. Also in Berlin hatte damals zum Beispiel, glaube ich, 300 besetzte Häuser. In Hamburg gab es die Hafenstraße, wo es sehr viele Auseinandersetzungen gab. Es gab nicht, waren nicht immer so militant, es gab zum Beispiel auch das Wendern fällt mir gerade ein, so das besetzt worden ist, so als politische Aktion gegen den war nicht damals nicht Endmüll, sondern gegen den Bohrturm, für was er war, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also das Wendland-Besetzung ist halt auch ziemlich bekannt geworden. In Österreich analog dazu die Hamburg-Besetzung und als bekannte Besetzung ist dieser Zeit natürlich das EKH aus autonomen Projekten. Ja. Gut, das war jetzt mal so dieser erste geschichtliche Abriss, später kommt ein bisschen mehr. Wir wollen jetzt ein bisschen übergehen zum zweiten Tag der Besetzung der Hohen Warte. Der zweite Tag war jetzt nicht so erfolgreich wie der erste, was viele Ursachen hat. Also erstens waren einfach in der Früh wenig Leute da, zweitens wurde halt ziemlich ziemlich Stress aufgebaut durch die immer neuen Durchsagen der Polizei. Es kam ziemlich am Anfang auch ein Mensch vom Verfassungsschutz und vom Amt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Was dieser Mensch auf einer Besetzung zu tun hat, habe ich weiterhin null Ahnung, da Besetzung nicht mal verwaltungstechnisch, also man kann dafür ja nicht mal eine Geldstrafe bekommen, es ist überhaupt keine Straftat. Nichtsdestotrotz war er da und wurde auch mit ihm verhandelt oder zumindest ansatzweise verhandelt und die Stimmung im Haus wurde halt dementsprechend immer ein bisschen auch angespannter oder schlechter. Das Problem war einfach auch, dass wir uns von dieser Polizei irgendwie, oder die Leute, die halt die Aktivistinnen, von dieser Polizei auch ein bisschen verrückt machen haben lassen. Wir werden es halt irgendwie in Zukunft lernen müssen, mehr Vertrauen zu uns selbst und zu der Gruppe haben und die Angst vor der Polizei zu verlieren und auch diesen Riot-Flash, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Also wenn die Polizei da ist, geht überhaupt nichts anderes mehr als nur Polizei. Wir haben wahrscheinlich auch irgendwie lernen müssen, irgendwie das abzulegen. Wie schon gesagt, also das war dieser Typ da vom Amt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und wir haben hier ein paar Aussagen von ihm, die er so gemacht hat im Laufe der Verhandlungen so. Wollen die jetzt mal einspielen, da sie ja durchwegs interessant sind. Ja, hier gibt es leider technische Probleme, deswegen, dass wir jetzt hier nicht abspielen können. Dann können Sie mal so kurz ein paar so Sachen, also Er bestand zum Beispiel darauf, dass jetzt von jenen, der geht und jenen auch, der versucht reinzukommen, die Personalien aufgenommen wurden, mit der Begründung, dass es halt für den Fall, dass es Sachbeschädigungen gibt, dass es zivilrechtliche Folgen hat, dass die Besitzerin feststellt, es gibt drei kaputte Fenster, was auch immer, muss es halt dann irgendwie auch wen geben, den man das gegenüber verantwortlich macht. Was natürlich vollkommen Schwachsinn ist, man nimmt einfach mal an, es ist eine Sachbeschädigung, die nicht da ist. Mit der Begründung wurden später auch die Personalfeststellungen durchgeführt, also der Einsatzleiter hat auf Nachfragen die Personalfeststellung mit § 35 Strafgesetzbuch begründet, das heißt, dass die Leute von strafbaren Handlungen wissen, beziehungsweise selbst möglicherweise begangen haben. Er wurde dann gefragt, welche das sein könnten. Er hat geantwortet irgendwie also Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Auf Nachfragen konnte er Sachbeschädigung, wo hat er gesagt, das Schloss ist anscheinend irgendwie manipuliert worden, wie auch immer. Ja. Und hier ist nochmal festzuhalten, also Besetzung ist rein rechtlich gesehen keine Straftat, nicht einmal eine Verwaltungsübertretung. Jeder Mensch hat das Recht, solange er nichts kaputt macht, also auch so ein Fenster oder was auch immer offen ist, in ein leerstehendes Objekt hineinzugehen. Das ist einfach so, also das ist rechtlich, ist das so gemacht und die Räumung kommt erst dann, wenn der oder die Besitzer oder Besitzerinnen oder Verantwortliche dafür eine Besitzstörungsklage oder ähnliches einbringt und sagt also, dass die erst dann wird es zu einer gesetzlichen, also kommt es zu einer Räumung und so überhaupt. Das scheint selbst die Polizei nicht zu wissen. Es wurde auch irgendwie von Polizist dazu sinngemäß gesagt, von wegen, ihr fehlt anscheinend das Rechtsempfinden. Wenn das mein Haus wäre, dann kommt da rein. Ist das natürlich ein Rechtsbruch? Aber die Gesetze sind halt da auch sehr eindeutig. Und da ist wiederum ein anderer Ausspruch von diesen Typen vom Verfassungsschutz ganz interessant, der gemeint hat, na, es ist hier ja kein Basar, wo über Recht oder so verhandelt werden kann. Es ist Recht und Unrecht, und das ist klar. Irgendwie so sinngemäß. Ja, also wie gesagt, es war irgendwie überhaupt so ein bisschen komisch, der Typ, und was der dort verloren hat, war sowieso auch weiterhin sehr, sehr fraglich. Es ist also, was Hausbesetzung mit Terrorismus zu tun hat, ist mir natürlich also drei große Fragezeichen. Und wie dort die Verfassung geschützt werden könnte, ist nochmal drei große Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall ging das halt dann irgendwie so weiter, dass halt irgendwie die Leute dann beschlossen haben, aus verschiedenen Gründen, weil halt die Stimmung auch mies war, weil es ja Sachen gab und rauszugehen und halt versuchen, eine Personalfeststellung zu verhindern. Es war zu diesem Zeitpunkt noch sehr wenig Polizei vor Ort. Leider ging das Ganze dann ein bisschen zu langsam vor sich und gerade im Moment, wie die Leute raus sind, kam dann die Wege an und hat zurückgeschubst, wobei es auch zu leichteren Verletzungen kam. Und es wurde halt auf eine Personalfeststellung beharrt, die dann leider auch erfolgt ist. Das Ganze ist dann aufgegeben worden sozusagen, aufgegeben nicht. Also die Forderung nach Freiraum bleibt natürlich weiterhin aufrecht, aber die Aktion auf der Hohen Warte ist jetzt mal aufgegeben worden oder ist beendet worden. Gut, das war's hier mal wieder. Und das nächste Lied ist, mit Erklärung kommt dann gleich. Thank you. Das war jetzt ein Lied von Gurdjieff. Gurdjieff war einer der Exponenten der Lebensreformbewegung. Gespielt haben wir es eben deswegen, weil auch die Lebensreformbewegung oder im Umfeld der Lebensreformbewegung gab es auch sehr viele Besetzungen. Das war um 1900 herum hat es angefangen und ist halt bis 1920, 1925 oder so gegangen. Es gab da die verschiedensten Kommuneprojekte auch. Verschiedenste Seite, also von christlich orientiert bis anarchistisch orientiert, auch irgendwelche nationalorientierten. Und es gab das auch in Wien. In Wien gab es die Wiener Siedler. Und da habe ich jetzt einen sehr interessanten Text da. Das kommt nämlich von der Magistratsabteilung 25, Wiener Gebietsbetreuung. Und es geht da um 80 Jahre sozialer Wohnbau in Wien. Und da gibt es ein Lobeslied auf die Besetzerinnen von damals. Also ich lese hier einfach mal so ein paar Sachen vor. Dieser Artikel handelt daher von den Kontinuitäten und Brüchen in der Geschichte des sozialen Wohnungsbaus in Wien. Angefangen bei der Wohnungssituation in der Hauptstadt des Habsburgerreiches, die für die meisten Bewohner nicht Glanz und Reichtum bereithielt, sondern unfassbare Not. Über die revolutionäre Selbsthilfebewegung, dass Wiener Siedler nach dem Zusammenbruch der Monarchie ihren Anspruch auf selbstbestimmtes Leben und Wohnen in demokratischen Gemeinschaften. Auf diese Bewegung baute schließlich das Rote Wien auf. Dann geht es natürlich ewig weiter, das lasse ich mir jetzt mal kurz aus. Und die Situation so um die Jahrhundertwende war so, es gibt Menschen, die jener vielbesungenen alten Zeit nachtrauen. Lassen wir die Ziffern zu ihnen sprechen. Das Obdachlosenasyl der Gemeinde beherbergte im Jahr 1910 64.222 Personen oder 3,28% der Gesamtbevölkerung, darunter 7.058 Kinder. Im Jahr 1912 wurden 96.878 Menschen aufgenommen, unter ihnen 20.071 Kinder. Der private Asylverein allein, dessen Initiative die Gemeindeverwaltung den Löwenanteil dieser Fürsorger überließ, beherbergte im Jahr 1913 461.472 Personen, davon waren 29.915 Kinder. Nicht weniger als 95% aller Wohnungen verfügten um die Jahrhundertwende weder über WC noch Wasseranschluss, bestanden lediglich aus Küche und einem Zimmer. In solchen Kleinstwohnungen wohnten nicht selten mehr als 10 Personen. Zudem wurden noch Bettgeher aufgenommen. Äußerlich freilich imitierte diese Mietskaserne die Renaissance-Fassade der Ringstraßenpalais. Der Architekt Adolf Loh sprach daher von einer potemkischen Stadt. Die Wohnsituation in Wien konnte nicht ohne Auswirkung auf die Gesundheit ihrer Bewohner bleiben. Tuberkulose hieß nicht zufälligerweise international auch Wiener Krankheit. Die Wohnmisere wurde natürlich auch politisch thematisiert und führte wiederholt zu Unruhen. Die Wiener Siedlerbewegung. Wohnungsreform von unten. Der Zusammenbruch der Monarchie verschlechterte die Wohnungssituation noch weiter. Andererseits herrschte eine revolutionäre Stimmung um alle Eigentumsrechte und unbekümmert besetzten die frierenden und hungernden Massen das Wiener Umland. Die Arbeiter begannen den Boden rings um die Städte und Industrieorte urbar zu machen, auf ihnen Gemüse zu bauen und Kleintiere zu züchten. Der 8-Stunden-Tag gab dieser Bewegung neuen Anstoß. Tausende benutzten die eroberte Mußestunde zur Arbeit in Schrebergärten. So wurden in Wien allmählich von 60.000 Kleingärten umgürtet. Die Wohnungsnot drängte weiter. Die Kleingärtner begannen, in ihren Gärten auch Wohnhütten zu bauen. Die Siedlergemeinschaft baute Häusergruppe von... Achso, nein, das wollte ich jetzt nicht so vorlesen. Der Ursprung aus der Initiative der Massen selbst zeigte die Schöpferkraft des durch die Revolution geweckten Bestätigungsdrang der Massen. Doch bald ging es um mehr als bloß um bloßes Wohnen. Anfang an hatte die Genossenschaft beschlossen, die Siedlungen mit einem verhältnismäßig reichen Apparat kultureller und sozialer Einrichtungen auszustatten. Dem berechtigten Verlangen nach ruhiger und persönlicher Behausung, die der Entfaltung und Ausbreitung der Individualität breiten Spielraum gewährte, war durch eine Fülle von Gemeinschaftseinrichtungen das Gegenteil zu halten, um den notwendigen Ausgleich, die Harmonie des Individual- und Sozialgefüges durchzusetzen. Ein Genossenschaftshaus ist das Herz und das Hirn einer Siedlung. Rathaus, Erholungsheim, Club, Theater, Konzerthaus, Volksuniversität zur gleichen Zeit. Hier wächst das leicht zu verengende Sinn des Kleingärtners und Einfamilienhäuslers in soziale allgemeine Bedeutsame. Die als soziale Kategorie wird hier halt geboren und strahlt wieder auf das Ganze und seine Teile aus. Hier ist der Sitz der frei gewählten Verwaltung, der politischen Kämpfe, der Verbreitung des Wissens, des künstlerischen Erlebnisses, der Feste. Und ein hohes Maß von Geistigkeit der Wiener Siedlungsbewegung offenbart sich darin, dass hier für fast alle Siedlungen ein solches Zentrum in den Mittelpunkt der Hofungen stand. Ja, also... Das war jetzt mal ein Loblied, also vielleicht schaffen es die jetzigen Hausbesetzer und Besetzerinnen, Aktivisten im Freiraum der verschiedensten Art, also auch Wangburg oder wie auch immer, es ja auch in 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahren, dass die offizielle Stadt, die Politiker ein Loblied auf sie singen, wer weiß. Wir gehen aber jetzt nochmal so kurz zurück in das Jetzt und wir haben kurz nach, also nach dem Ende der Aktion, mit ein paar Leuten gesprochen und ihre Eindrücke und ihre Motivation wollen wir hier nochmal kurz wiedergeben.
Ich war bei dieser Hausbesetzung grundsätzlich, weil ich für mich ganz klar weiß, dass ich langfristig in einem Hausprojekt wohnen will, als eine Art Lebensperspektive, als Möglichkeit innerhalb von diesem System mir eine Perspektive irgendwie aufzubauen, ein Leben aufzubauen, wo ich weniger Lohn arbeiten muss für irgendwelche Zwecke und mehr Zeit habe für Projekte, die ich sinnvoll finde, für andere Leute, für mich sinnvoll finde, die sich an meinen und anderen Bedürfnissen orientieren. Und wenn ich halt keine Miete zahlen muss oder Raum für Projekte habe, ohne Geld zu zahlen, ist halt dieser Verwertungszwang wesentlich kleiner. Das ist für mich einfach eine Möglichkeit, real mein Leben irgendwie besser zu gestalten. Und deswegen finde ich halt Hausbesetzung oder generell Aneignung von irgendwelchen Ressourcen, die man so braucht zum Leben oder für Projekte, wichtig. Und ja, das ist mal ein Hauptbeweggrund für mich, sowas zu machen. Und für mich kommt auch die Möglichkeit zusammen, Gesellschaft auch wirklich tiefergehend zu kritisieren und zu verändern und gleichzeitig auch praktisch immanent in diesen Verhältnissen irgendwie für mich was besser zu machen. Also die Möglichkeit, wenn viele Leute sich Raum aneignen, Ressourcen aneignen und das in einem größeren Rahmen passiert, ist das für mich auch in einem Prozess quasi, der wirklich gesellschaftliche Strukturen wirklich umgestaltet, fundamental, ja, und fundamentale Probleme verändern kann. Ja. Wenn du dich organisierst ohne Geld, ohne Tausch, selbst in selbstorganisierten kleinen Grüppchen, ja, und Projekte selbstorganisiert aufbaust und dich koordinierst, das ist für mich ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz und gleichzeitig aber auch ein immanent, was immanent für mich. Also das fließen einfach diese zwei Momente zusammen, wirklich einer quasi gesellschaftlichen Transformation und für mich was zu verändern, und es bringt das irgendwie ganz schön zusammen. Und gleichzeitig finde ich halt auch wichtig, solche Hausprojekte, nicht nur um kein Geld zu brauchen, sondern ich will halt auch mit Leuten, also es ist halt so eine Mischung zwischen Selbstverwaltung und ein bisschen ohne Herrschaftsstrukturen versuchen zu leben, aber auch einen Raum zu haben, einen Schutzraum vor ganzen Wahnsinn, den es draußen gibt, und einen Ort zum Reflektieren mit Leuten, die das auch wollen. Also ein ständiger Lernprozess quasi, weil wir sind halt sehr durchsetzt von verschiedensten Herrschaftsstrukturen, sei es patriarchale Verhaltensmuster, sei es so autoritäre Verhaltensmuster, wobei das alles eh zusammenfließt, sein homophobe Gedankenmuster, wir sind geprägt von einer gewissen Vorstellung von Politik, die sehr abstrakt ist, anderen Leuten so eine abgespaltene Sphäre quasi Politik, sehr losgelöst. Also wir haben sehr viele eigenartige Verhaltensmuster und die können halt reflektiert und langsam verändert in so einem Prozess. Und für mich ist es einfach ein Rückzugsraum, wo man experimentieren kann und mit Leuten, die ja Ähnliches wollen, was entwickeln kann. Ja. Und das ist auch ganz wichtig bei solchen Hausprojekten, finde ich, dass man mit sich halt quasi als Interessensgruppe quasi versteht, genau mit diesem Ansatz, irgendwie jenseits von gewissen Herrschafts- und Gewaltmethoden zu leben und die bei sich selbst zu hinterfragen. Und irgendwie, ja, das ist das Zweite, warum ich einfach auch in einem Haus mit anderen Leuten wohnen will. Ja, das sind so. Und auch das sehe ich als Prozess, der mir was bringt, im Hier und Jetzt, und auch als Möglichkeit, gewisse Strukturen wie die Trennung von öffentlich-privat, von patriarchalen Geschlechterordnungen, allen möglichen großen Strukturen aufzubrechen im großen Gesellschaftlichen. Also es ist für mich ja eine zutiefst radikalpolitischer Ansatz, weil er darauf abzielt, halt die Gesellschaft fundamental zu verändern oder das Potenzial in sich trägt. Und gleichzeitig finde ich es einfach auch toll, deswegen, weil es mir, wenn es klappt, ein Haus zu bekommen, einfach persönlich was bringt. Also und den anderen Leuten. Und ja, ich glaube, das sind so meine Motivationen.
froh, dass wieder was passiert ist. Dass es, also jetzt nicht eine froh, dass überhaupt das im Sommer passiert und dass nicht einfach das ganze Sommerloch sozusagen ist. Das soll zeigen, dass wir noch da sind, dass es nicht eine einmalige Sache war. Natürlich war es etwas kleiner als beim letzten Mal in der Spitalgasse. Ja, und so noch andere persönliche Sachen. Ich hätte mir halt irgendwie erhofft, dass wir jetzt sagen, zur Stadt durchdringen, dass wir dort Verhandlungen bekommen, aber das wird auch schon noch kommen. Wir müssen uns überlegen, wie wir die nächsten Druckmittel aufbauen.
Was ist eigentlich deine Motivation, dich an diesen solchen Aktionen zu beteiligen?
Einerseits, um selbst einfach keine Lust zu haben, ein Leben lang Miete zu zahlen und auch nicht in irgendeiner kleinen Wohnung oder kleinen WG zu leben, sondern eben auszuprobieren, wie es ist, mit wirklich vielen Leuten sich zusammen zu raufen, Entscheidungen zu treffen, Feste machen und das einerseits, die eine Seite selbst wohnen dort, solche Ideen zu verbreiten, dass es sozusagen etwas normaler vielleicht wird, Häuser zu besetzen. Das ist vielleicht noch ein bisschen utopisch, aber und anderen Gruppen und Projekten, Initiativen halt Raum zu geben, die noch keinen haben oder nicht genügend. Das sind mal meine Motivationspunkte.
Okay, danke dir.
Obwohl es wieder mal eine aufgelöste Besetzung war, nachher dann, und die auch nicht sehr lang gehalten hat, weil ein Tag ist wirklich wenig, finde ich immer, war es doch irgendwie Erfolg, weil die Leute halt, wie soll man sagen, das Blut geleckt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir gezeigt haben, dass wir auch wieder was machen und aktiv sind. Außerdem haben die ganzen Workshops ansatzweise mal gegriffen, wie es halt in dieser Zeit halt mal möglich war. Also ich würde sagen, von der Strukturierung war es diesmal besser. Also hat mehr Durchschlagskraft oder Potenzial für Durchschlagskraft gehabt. Was mich ein bisschen gestört hat, waren halt die Aussagen der Polizisten, dass wir das mehr oder weniger zu unseren eigenen Vergnügen irgendwie machen sollten. Also dass sie anscheinend diese Einstellung dazu haben und gar nicht mal merken, dass sie eigentlich selbst auch gemeint sind, dass sie Freiraum für sich beanspruchen sollten, würde ich mal sagen. Ja, und mehr Öffentlichkeitsarbeit, aber das machen wir eh gerade, oder?
Genau. Was war eigentlich deine Motivation, irgendwie an der Aktion teilzunehmen?
An der Aktion jetzt prinzipiell habe ich nur mitgekriegt, dass eine Besetzung von den bestimmten Bezugsgruppen halt wieder ist. Und weil ich halt selber gern irgendwie Ressourcen und Know-how, also mich einfach partizipiere, mehr oder weniger, also die Sachen, die ich akkumuliert habe, über mein Leben da reinbringe. Und weil ich auch selber irgendwie weiß, dass es mit dem System, so wie es zurzeit abläuft, obwohl man ja nicht wirklich von einem System reden kann, aber das wäre jetzt zu philosophisch, ja, dass es einfach notwendiger ist, eine Veränderung zu machen, und die Veränderung kannst du halt am besten in kleinen Aktionen mal am Anfang darstellen und dann vielleicht irgendwann mal auch weitreichender irgendwie kommunizieren und den Leuten weiterbringen, schätze ich mal. Also ja, ich sehe es dann ein bisschen trocken doch teilweise als Öffentlichkeitsarbeit, was da passiert. Und dieses Mal war es eigentlich auch ziemlich cool, weil es wenig von der Zerstörung, was man sonst vorwerfen könnte, da war und mehr wirklich produktiv, aktiv. Ja, eine kurze, temporäre Utopie oder temporäre autonome Zone halt zu erschaffen, das war schon cool, hat mir getaugt.
Am 1. April 1649, es war ein Sonntag, zog eine seltsame Schar von etwa 20 bis 30 armseligen Männern mit ihren Familien, ausgerüstet mit Spaten und Äxten, die Anhöhe von St. George Hill, unweit von London hinauf, um das dort liegende, minderwertige Ödland, welches zur Allmende von Walton und Thames gehörte, in Besitz zu nehmen. Sie krummen den jungfräulichen Boden auf und besäten ihn mit Korn, Möhren, Bohnen und Pastinaken. Vermutlich sangen sie bei ihrem Aufzug auch das Gräberlied, Diggers Song, das jetzt auch im Anschluss gespielt wird. Sie erklärten die Allmende zum alleinigen Eigentum der Armen, auf dem die reichen Grundherren nichts mehr zu suchen hätten. Und durch den Bau von Hütten drücken sie ihre Entschlossenheit aus, sich dort auf Dauer häuslich niederzulassen. Gleichzeitig forderten sie die armen Pächter und landlosen Tagelöhner in der Umgebung und in ganz England auf, ihrem Beispiel zu folgen. Überall sollten kommunistische Produktionsgemeinschaften entstehen, die das Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit nach dem Bedürfnis der einzelnen Familien aufteilten. Das Ziel war die Verwandlung der englischen Klassengesellschaft in eine Gemeinschaft gleichberechtigter Brüder, in denen es keine Ausbeutung und keine Herrschaft der Menschen über die Menschen mehr gab. Die Störung der Sonntagsruhe am 1. April 1649 stellte eine gezielte Provokation dar. In einer Parallelaktion drangen 6 Soldaten in den Gottesdienst von Walton und Thames ein und verkündeten, dass es jetzt vorbei sei mit Sabbat, Zehnten, Predigtamt, Magistrat und Bibelverehrung. Zum Entsetzen des Ortspfarrers Master Foucault stopfen sie schließlich dessen Kanzel voll mit Dornen und Disteln, dem Symbol der Weisheit und Macht des selbstsüchtigen Fleisches.
You noble diggers all, stand up now, stand up now. You noble diggers all, stand up now. The wasteland to maintain, seen cavaliers by name. Your digging does maintain persons or defame. Stand up now, stand up now. Your houses they pull down. Stand up now, stand up now. Your houses they pull down. Stand up now. Your houses they pull down to fright your men in town. But the gentry must come down, and the poor shall wear the crown. Stand up now, diggers all, with spades and hoes and ploughs. Stand up now, stand up now, with spades and hoes and ploughs. Stand up now, your freedom to uphold. Seen cavaliers are bold to kill you if they could, and rights from you to hold. Stand up now, diggers all. The gentry are all round. Stand up now, stand up now. The gentry are all round. Stand up now. The gentry are all round. On each side they are found. Their wisdom so profound to cheat us of our ground. Stand up now, stand up now. The lawyers they conjoin. Stand up now, stand up now. The lawyers they conjoin. Stand up now. To arrest you they advise. Such fury they devise. The devil in them lies, and hath blinded both their eyes. Stand up now, stand up now. The clergy they come in. Stand up now, stand up now. The clergy they come in. Stand up now. The clergy they come in and say it is a sin that we should now begin our freedom for to win. Stand up now, diggers all, against lawyers and against priests. Stand up now, stand up now, against lawyers and against priests. Stand up now. For tyrants they are both, even flat against their oath. To grant us they are loath, free meat and drink and cloth. Stand up now, diggers all, the club is all their law. Stand up now, stand up now. The club is all their law. Stand up now. The club is all their law to keep poor men in awe. But they no vision saw to maintain such a law. Stand up now, diggers all.
So, das war's vom heutigen anarchistischen Radio. Ich hoffe, wir sehen uns alle am Freitag in Kautzen beim A-Camp. Ja, und damit jetzt nicht zu viel Trübsal aufkommt wegen dem verlorenen Haus, wegen der nicht so hundertprozentig gelungenen Aktion, noch ein Gute-Laune-Lied zum Schluss. Auf, ciao und macht's gut.
Enterich weit am grünen Rhein, ihr jüngstes in alle Geheimnisse ein. Sie sagte, das Schönste zu fressen, das unser eins hat, das ist der Salat.
Das Entenlein lauscht und staunte gar sehr, es blinzelte frech in der Gegend umher. Da sah es die süßesten, herrlichsten Kirschen am Baum. Mama, pflück sie für mich.
So bat es kläglich. Mein Kind,
sagte Mama,
das ist unmöglich.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Das Entlein weint und klagte gar sehr, es trug sein gegebenes Schicksal nur schwer. Doch als es dann groß war, da ging es mit einem Bericht vors hohe Gericht.
Die Großen, so sagte es, fressen ganz keck den Kleinen die Kirschen und Sonstiges weg. Sie alle beanspruchten darin das nämliche Recht.
Was sind das, sprach die Maus, für dumme Faxen?
Die Kleinen müssten dann doch erstmal wachsen.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Die Welt ist rund und es scheint so gelenkt, dass Enten und Mäusen das Leben nicht schenkt. Sie tragen ihr Schicksal nach altem und tierischem Brauch, wie andere auch.
Die Großen, die sind ja am Anfang auch klein, und wenn sie dann wachsen, dann ist es gemein. Doch wenn es auch ärgert, die Kleinen, die ändern das nicht.
Solange die hohen Bäume Früchte bringen, solange werden alle Kleinen singen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie, erreichen wir sie nie, erreichen wir sie nie.
So, und weil jetzt die nächste Sendung noch ein bisschen auf sich warten lässt, lese ich jetzt einfach aus der Arkin mal was vor, so zu den Squatting Days, das gerade da habe. Österreich war besetzt. Es gibt hier noch die Hausbesetzer-Szene in Österreich. Oder besser, es gibt sie wieder. Nachdem letztes Jahr die Gruppe Bankerhitten in Wien so lange den Häuser Leerstand mittels Besetzungen dokumentiert hatte, dass von Seiten der Stadt irgendwann einmal ein Eindenken unausweichlich geworden war und sich in Graz eine ähnlich lästige Gruppe vermietet hat, ist klar, dass eine neue Bewegung im Entstehen ist. Der Grund dafür ist eher ein trauriger. Die Kommerzialisierung und der Sauberkeitswahn vertragen einfach keine Menschen, die im öffentlichen Leben teilnehmen wollen, ohne zu konsumieren und sich anpassen zu müssen. Da kam dann rasch irgendein Wachdienst oder die Polizei, denn unsere Städte müssen alle wie Villach wären, sauber, adrett und nett. So als hätten die Straßenkehrer die Stadt nicht mit dem Besen gereinigt, sondern mit der Zunge sauber geleckt. Selbstbestimmtes Leben ohne große finanzielle Mittel, Freiräume ohne Überwachung, sowie Bier um 4 Euro, autonome Zentren, also sind da in unseren Gartenzwergen Gesellschaft sowieso nicht drinnen. Zumindest freiwillig lässt das Establishment nicht zu. Irgendwann einmal reicht es den vielen unangepassten Menschen, speziell den Jungen, aber eben nicht nur den Jungen, die auch einen Platz für ihre kulturellen Bedürfnisse brauchen. Dennoch war es alles andere als selbstverständlich, auf welchen Resonanz der Aufruf zu den International Squatter Days in der Alten Republik führte. Zumindest in Wien, Linz, Graz, Innsbruck wurden Häuser besetzt und Demos organisiert und in Salzburg wurde ein spezielles Haus besetzt, nämlich das Rathaus. Der Erfolg dieser kulturellen Bemühungen trat zwar kaum unmittelbar ein, doch der Druck wächst. Wien. Konkret von der Delogierung bedroht ist in Wien wieder einmal der Wagenplatz. Die Gruppe besetzt am Freitag mit ihrem Wegen einen Platz, also Freitag zu den International Squatting Days, also schon im April, also jetzt nicht aktuell. Die Gruppe besetzt am Freitag mit ihrem Wegen einen Platz auf dem Arsenalgelände beim Südbahnhof und begrüßt dort gleich als Gäste 200 Leute einer Freiraumdemo, die den langen Weg vom Stephansplatz gekommen waren. Die Nacht über wurde unter den skeptischen Blicken der Polizei, die sich aber bis auf ein paar kleinere Störaktionen zurückhielt, gefeiert. Denn nach langen Verhandlungen mit Polizei und Grundstückeignerin, der Telekom, gewährte diese nach einem Aufenthalt bis 13 Uhr des nächsten Tages, dann würde geräumt. Die Wagenplatzleute hielten sich daran nun für 12 mittags noch zu einer Pressekonferenz und fuhren dann zurück zu ihrem bisherigen Platz, den sie allerdings amtlicherweise auch bis zum 18. April geräumt haben müssen. Auf der Fahrt dorthin kam es zu dem üblichen Abre-Demo, denn die Polizei stoppte den Konvoi und begann mit der Fahrt zu kontrollen. Einen Alkoholisierten wurde der Führerschein abgenommen. Kleiner Schönheitsfehler dabei, laut Augenzeugen war er nur Beifahrer gewesen. Am Samstagnachmittag sah sich die Wiener Linie mit einer ausgelassenen BIM-Party konfrontiert und von diesem wenig überfordert, während am Abend das Haus in der Spitalgasse 11 besetzt wurde. Vis-à-vis vom alten AKH gelegen, ist dies ein ehemaliges Bürogebäude, in dem früher unter anderem die Kriseninterventionszentrum untergebracht war. Die Besetzer konnten dort einigermaßen friedlich übernachten und feiern. Auch am nächsten Tag hielt sich die Polizei ins Feld zurück. Rund 200 Menschen in und um das Haus bedürfen einer wohl geplant sein wollenden Betreuung. Doch am Nachmittag schlägt der Farbton der Szenerie immer mehr im Polizeiblau um. Als die ersten Ambulanzwagen auftaucht und der Warteposition geht, wird klar, dass es nicht mehr lange dauern kann und dass eine eher ruppige Räumung ins Haus steht. Um 18.30 Uhr sind 23 Polizeiwegen vor Ort, die Straße wird für den Verkehr gesperrt, um 19 Uhr setzen die Wegebeamten ihre Helme auf und der Räumungsbefehl wird verkündet. Es folgte das übliche Geprügel und ein paar Polizeihunde dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Und selbst ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Um etwaige Besetzer auf dem Dach zu orten. Auf der Straße, wo mittlerweile auch wieder mehr Unterstützer eingetroffen sind, geraten diese gleich einmal in einen Polizeikessel. Es kommt zu mehreren kurzfristigen Festnahmen, ein Mann wird gefesselt und auf der Wachstube gebracht. Doch gegen 21 Uhr sind immer noch 70 Leute im Haus. Erst um 23 Uhr ist das Haus geräumt, die Rechtshilfe verzeichnet 125 Identitätsfeststellungen. Dennoch bewegt sich alsbald eine Soli-Demo zur Wachstube in der Fuhrmanngasse. 30 Leute harren davor aus, bis sie kurz vor 2 Uhr morgens im Festgenommenen freigelassen wird. So, ich kann hier mal noch kurz die rechtlichen Infos, die wahrscheinlich eh auch die meisten wissen, bringen. Also der Prozess gegen den Festgenommenen hat angefangen, ihm wird vorgeworfen, versuchter Widerstand gegen Staatsgewalt. Die Person, die getroffen werden sollte, ist zwar nicht bekannt, also es gibt auch niemanden, der geschädigt wurde von den Polizisten, wurde aber gleich mal vertagt und ist nichts passiert. An die meisten Leute, die eine Personalfeststellung bekommen haben, ist eine auf Strafaufforderung von über 100 Euro gekommen, wegen 30 Stunden lang laut auf der Straße sein und den Gehweg blockieren. Dagegen haben die meisten Leute Einspruch eingelegt. Ja, und da ist jetzt auch ein Gang. Weiter geht es mit Salzburg. Mark Freizeitkultur. Reise ins Niemandsland. Die Scotter-Drehs trafen in Salzburg auf ein aktuelles Problem. Ein letztes Jahr delogiertes Kulturzentrum auf der Suche nach neuem Raum fand kurzfristig im Rathaus Unterschlupf. Seit rund einem halben Jahr vagabundieren das Freizeitkulturzentrum Mark Freizeitkultur durch die städtischen Kulturlocations und Politikbüros. Der bisherige Standort in der Salzburg-Eigen wurde den Hausbesitzern Toyota Frei Wien abgerissen. Der avisierte Neubau soll der Verbreitung der japanischen Pseudo-Mercedes der Marke Lexus dienen. Und wieder einmal sind etliche arbeitsintensive Wochen vergangen, ohne dass der Verein Jugend in Beruf und Freizeit als Träger der Mark Freizeitkultur eine geeignete Location gefunden hat. Denn von Seiten der Stadt SPÖ ist ein klares Bekenntnis zum möglichen Standort in der Humboldtstraße so lange verzögert worden, dass mittlerweile das Haus verkauft wurde. Die Stadtpolitik veranlasste als größter realer Unterstützungstat die Schaltung eines Inserates in der Salzburger Nachrichten. Ein Objekt in der Nonnenthaler Hauptstraße wurde angeboten. Aufgrund hoher Investitionskosten und unmittelbaren Anrennern stellte die Lage sich jedoch als schwierig zu realisieren dar. Nun steht der Verein Jugend in Beruf und Freizeit nach mehr als einem Jahr intensiver Suche faktisch immer noch im luftleeren Raum. Die Mietverträge für Übergangsbüros und Lager laufen bald aus. Der Verein beschäftigt sich und seine Angestellten fast ausschließlich mit Standortsuche, anstatt den Arbeitsauftrag der Subventionsgeber Stadt, Land und EU gerecht werden zu können. Jugendliche und junge Erwachsene sollen wieder die Nutzung eines autonomen Jugendkulturhauses ermöglicht werden. Positiv sind die von Stadt und Land Salzburg zugesagten Subventionen für das laufende Jahr 2008. Dies sieht der Verein auch als klare Ansage für einen weiterlaufenden Arbeitsauftrag von Seiten der Politik. Nun gilt es, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Letztes Wochenende waren internationale Aktionstage für autonome Räume angesagt. Bereits am Mittwoch kam es zur Besetzung des Gemeinderats im Salzburger Rathaus durch Marktaktivisten und einer Diskussion mit Landeshauptfrau Stellvertreter David Brenner im ORF-Landesstudio. Am Freitag gab es eine Demo in der Salzburger Innenstadt und am Samstag ein Happening mit 100 Leuten vor dem Festspielhaus. Jetzt gibt es erste Signale der Stadtpolitik. Ernsthafte Lösungsvorschläge sollen in den nächsten Tagen auf höchster politischer Ebene diskutiert werden. Und damit Einbeziehung des Salzburger Bürgermeisters, des zuständigen Landesrätin und der Landeshauptfrau Stellvertreters. Nach gut einem halben Jahr